Okay, als erstes würde ich gerne noch mal ganz kurz wiederholen, was in der Klasse 1 passiert ist. Wir haben primär relativ viel über alle die...
Brigitte, wartest du ein bisschen, gibt ein Problem mit Skype? Ich habe versucht, gerade die Verbindung wieder herzustellen.
Ja, das ist normal, dass sie über die Klasse
Okay, das ist. Entschuldigung.
Ja, kein Problem. Wir haben so ein bisschen die wichtigsten Lehrer der Linie angesprochen und was sie so gemacht haben. Der wichtigste Lehrer unserer Linie ist Jason Kappa, geboren 1357, gestorben 1419. Er hat eigentlich die meisten Texte, die Basis sind, geschrieben, insbesondere die drei unterschiedlichen Lamrims in den unterschiedlichen Längen, das Lamrim Chenmo und das Lamrim Namtso. Das ist ja wirklich das, was wir jetzt praktisch als Hauptquelle für unsere drei Hauptpfade verwenden, dieses Gedicht in 14 Versen. Ich hoffe, ihr wisst noch, was die drei Hauptpfade sind. Die Entsagung, Bodhicitta, der Wunsch erleuchtet zu werden, um allen Menschen helfen zu können, und Weisheit oder die korrekte Weltsicht. Als weitere Lehrer oder Autoren hatten wir noch angesprochen Pabongka Rinpoche, der 1878 geboren wurde und 1941 gestorben ist. Das ist der Autor von Die Befreiung in unseren Händen. Das ist ein sehr, sehr großer und bekannter Kommentar zum Lamrim, in dem alle Schritte genau erklärt werden. Es ist ein dreibändiges Werk. Im Moment ist, glaube ich, nur der zweite Band auf Deutsch verfügbar. Erste und zweite sind in Deutsch verfügbar. Und wie gesagt, dort ist eigentlich ein sehr, sehr ausführlicher Kommentar zu allen Stufen dargelegt. Pabongka Rinpoche hat es in einem 21-tägigen Retreat 1921 gehalten und zusammengeschrieben in diese drei Bücher, Befreiung in unseren Händen, hat es Trichang Rinpoche, der auch ganz nebenbei der Tutor des jetzigen Dalai Lamas war. Ein Schüler von Trichang Rinpoche ist Ken Rinpoche. Das ist derjenige, der nach Amerika ausgewandert ist und dort die Lehren, die er von Trichang Rinpoche und auch von Pabongka Rinpoche bekommen hat, über Lamrim und Befreiung in unseren Händen weitergegeben hat an Geshe-la. Das waren die wichtigsten Namen, die wir auch im Laufe der Kurse immer wieder begegnen werden. Okay, dann fangen wir mit der heutigen Klasse an. Der erste Inhalt oder das erste Thema der heutigen Klasse hat mit Logik zu tun. Logik ist ein wichtiger Bestandteil im Buddhismus. Buddha hat gesagt, glaubt mir nichts, überprüft alles. Und mit überprüfen hat er Logik gemeint. Buddhismus ist und die Philosophie des Buddhismus baut nicht primär auf Vertrauen oder Glauben auf, sondern auf Logik. Auf Überprüfen dessen, was in den Schriften steht. Logisch überprüfen sollen wir es selber und es dann in die Praxis umsetzen. Je mehr wir logisch überprüfen und feststellen, dass es stimmt, umso mehr Vertrauen haben wir dann in die Schriften. Dann können wir auch Dinge glauben, die wir vielleicht im Moment nicht logisch nachvollziehen können. Und unser erster kleiner Ausflug in die Logik ist Mushi Musum. Wenn er mir nachspricht, Mushi Musum.
Mushi
Musum.
Mushi Musum.
Mushi Musum.
Mushi Musum.
Das Wort Mu bedeutet mögliche Kombinationen. Das kennen wir 1, 2, 3. Wie viele Kombinationen gibt es? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Das ist sind Kombinationen. Das bezeichnet das Wort Mu. Shi heißt 4 und Sum heißt 3. Mushi Musum ist eine Bezeichnung dafür, bestimmte Kombinationen, auf die wir gleich genauer eingehen, die auf alle existierenden Dinge zutreffen. Ich nehme zwei Dinge Und entweder haben sie, treffen drei dieser Beziehungen auf diese zwei Dinge zu oder vier Beziehungen. Das ist wunderbar, um jetzt wirklich auch einfach unser Gehirn an die Logik zu gewöhnen, dass wir, wenn wir zwei Dinge haben, diese drei Beziehungen überprüfen. Es ist die Grundlage für Logik. Logik wird im Kurs 4 und im Kurs 13 vertieft, aber das ist die Essenz dessen. Und es ist auch wirklich gut, das im täglichen Leben zu machen, um dann später für die Logik gewappnet zu sein. Ich würde jetzt mal als erstes Beispiel blauer Himmel nehmen und die vier Beziehungen mit blauer Himmel durchdeklinieren. Die erste Beziehung ist, also wenn wir jetzt Himmel als A nehmen und blau als B, A aber nicht B. Das hieße, die Frage wäre, gibt es etwas, was Himmel ist, aber nicht blau ist? Himmel ist A, blau ist B. Gibt es etwas, was der Himmel ist, aber nicht blau? Meines Erachtens gibt es nichts davon. Also diese Beziehung würde nicht zutreffen. Ein eindeutiges Nein. Die zweite Beziehung ist B, aber nicht A. In Worten formuliert hieße das jetzt, gibt es etwas Blaues, was nicht der Himmel ist? Da fallen mir ganz viele Dinge ein. Das Meer, ein blaues T-Shirt und so weiter. Sprich, diese Beziehung trifft zu. Ja. Die dritte Beziehung ist, gibt es etwas, was blau und der Himmel ist? Also ist A auch B. Ja, natürlich, der Himmel ist blau. Also trifft diese Beziehung auch zu. Die vierte Beziehung ist nicht A und nicht B. Gibt es etwas, was nicht der Himmel und nicht blau ist? Ja, ein gelbes T-Shirt zum Beispiel. Also eigentlich die meisten Dinge außer dem blauen Himmel und dem blauen T-Shirt und dem blauen Meer. Das heißt, von den vier Beziehungen treffen auf die zwei Dinge, Himmel und Blau, drei zu. Das heißt, wir haben ein Mu-Sum. Drei Beziehungen werden mit Ja beantwortet. Falls jemand was findet, wo alle vier Beziehungen zutreffen, lässt er mich das bitte wissen. Das ist ja eure Hausaufgabe bis nächstes Mal. Also wirklich, ihr könnt es für euch prüfen. Jedes beliebige Objekt könnt ihr die Frage Mushi Musum stellen. Und ihr werdet feststellen, dass es meistens drei sind, Beziehungen, die ihr mit Ja beantworten könnt. Als nächstes deklinieren wir anhand dieser vier Beziehungen jetzt ein buddhistisches Beispiel durch. Die Frage, die wir uns stellen, ist, sind Tugenden immer die Ursache für Buddhaschaft? Was verstehen wir unter Tugenden? Tugenden ist das Gegenteil von den Untugenden, die im Groben, die Untugenden entsprechen im Groben den 10 Geboten des Christentums. Falls ihr die Tugenden jetzt im buddhistischen Sinne nicht kennt, die könnt ihr auf der Stiftseite unter Listenwissen nachlesen. Ich zähle jetzt die Untugenden auf. Es gibt drei des Körpers, Töten, Stehlen, Ehebruch. Es gibt drei der Sprache, trennende Sprache, harte Sprache und unnötiges Geschwätz. Und es gibt drei der Gedanken. Gier, Neid zählt als eines, Böswilligkeit, Schadenfreude zählt als eines und das letzte ist die richtige Weltsicht. Nur damit ihr, also falls ihr sie nicht kennt, wisst, von was wir sprechen. Also, fangen wir mit dem Durchdeklinieren an. A und nicht B. In Worten formuliert, gibt es etwas, was keine Tugend ist und zur Buddhaschaft führt? Diese Beziehung ist falsch, weil nur Tugenden zur Buddhaschaft führen. Es gibt nichts anderes. Nur gute Taten, Tugenden äußern sich ja in guten Taten, führen zur Buddhaschaft. die zweite Beziehung. Nicht A und B. In Worten formuliert, gibt es gute Tugenden, die nicht zur Butterschaft führen. Bettina, alles klar mit Skype?
Da habe ich versucht anzurufen, aber ich finde Harry nicht in der Gruppe.
Moment. Du musst nach oben, weil die online sind, alle oben.
Ist richtig. Aber da ist ein Gewinn.
GH, jetzt muss man das Alphabet kennen. Gell?
Ich habe vorher.
Dann ist er nicht
oben. Ja, ich bin da von oben.
Sorry, wir wollen nur alle dabei haben, die dabei sein wollen. Also die Frage war, nicht A und B, in Worten formuliert, gibt es gute Tugenden, die nicht zur Butterschaft führen? Und das ist eine ziemlich komplizierte Frage, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Die Antwort ist aber ja, es gibt gute Taten, die nicht zur Butterschaft führen. Und zwar sind es die guten Taten, die ich nicht mit der korrekten Weltsicht ausführe. Die guten Taten, die ich nicht mit dem Wissen und dem Hintergrund ausführe, der karmischen Gesetze, führen nicht zur Butterschaft. Da lohnt es sich, drüber nachzudenken. Wir tun viele gute kleine Taten jeden Tag, jeder tut das. Pfadfindereigenschaften, der alten Dame über die Straße helfen, dem Arbeitskollegen den Saft mitbringen, alle kleinen guten Taten. Wenn wir sie aber nicht mit der korrekten Weltsicht tun, sprich uns bewusst sind, welche karmischen Gesetze dahinter stehen, führen sie nicht zur Butterschaft. Sie führen vielleicht zu guten Ergebnissen in diesem Leben, dass es uns gut geht, im Sinne von, wir haben angenehme Menschen um uns herum, es wird sich um uns gekümmert, wir haben finanziellen Erfolg, aber sie werden nicht zur Butterschaft hören. Christa, könntest du bitte dein Mikrofon ausstellen? Danke.
Ja.
Die dritte Beziehung ist A und B. In Worten formuliert heißt es, welche guten Taten sind die Ursache für die Butterschaft? Und das haben wir eigentlich jetzt mit der vorigen Beziehung ja schon beantwortet. Die guten Taten, die wir unter dem Einfluss von Lam Tsu Nam So, der richtigen Weltsicht tun, Entsagung, Bodhicitta, korrekte Weltsicht, die führen zur Butterschaft. Also das heißt, wir müssen diese guten Taten immer mit diesen drei Gedanken ausführen. Nur dann führen sie zur Butterschaft. Irgendwie fehlt die vierte Beziehung, das heißt nicht A und nicht B, führt keine guten Taten tun, nicht zur Butterschaft. Jetzt haben wir eine doppelte Verneinung, nicht keine. Ich würde sagen, ja, wenn ich keine guten Taten tue, dann werde ich auch kein Buddha. Eindeutiges Ja. Okay. Also wie gesagt, ich kann es euch einfach nur nochmal ans Herz legen. Nehmt wirklich ein paar Dinge, die euch vielleicht im Moment beschäftigen und versucht, diese drei Tests durchzuführen. Es hilft unheimlich weiter. Man wird sich sehr viel klarer. Bevor wir jetzt den Mushimusum mit weiteren Dingen machen, möchte ich noch ein bisschen Hintergrundwissen vorher liefern. Und zwar geht es um Mahamudra. Das ist Sanskrit und heißt die große Geste oder das große Siegel. Mudra ist eigentlich eine Bezeichnung, die im Yoga für die Handstellungen verwendet wird. Im tibetischen Buddhismus ist es ein Begriff, der aus dem Tantra kommt und referiert auf tantrische Praktiken, die Herbeiführung, dass man die Leerheit direkt erfährt, beschleunigen sollen. Das ist ja eigentlich das Ziel des Tantra, dass man einfach schneller zum Buddha wird. Und Maha ist eben groß oder eben im tibetischen Buddhismus referiert es wirklich auf die direkte Erfahrung der Leerheit. Die direkte Erfahrung der Leerheit heißt, dass ich die ultimative Realität sehe, so wie die Dinge wirklich sind. Dafür muss ich in tiefer Meditation sein, und zwar so tief, dass ich mich bereits praktisch das Begierdereich, in dem wir hier leben, verlassen habe und im Formreich bin. Das ist jetzt so der Hintergrund. Und die Motivation, Tantra zu machen, sollte eigentlich sein, dass man die Buddhaschaft schneller erreichen möchte. Und mit normalen Methoden, wie wir sie jetzt kurz angesprochen haben, mit Tugenden, mit Geben, mit guten Taten zur Buddhaschaft zu kommen, dauert es nach den Schriften Äonen und Kalpas, um das in Millionen Jahren auszudrücken. Ich glaube, so viele Nullen haben wir gar nicht zur Verfügung. Also ich hätte keine Worte mehr dafür, um das jetzt auszudrücken, sondern so, da stehen halt dann 34 Nullen dran. Der Zweck von Tantra ist, dass wir es mit viel Glück und Aufwand vielleicht in einem Leben schaffen, Buddha zu werden. Da über Tantra aber im Westen sehr viel Gerüchte kursieren, würde ich jetzt eben gern als nächstes die Beziehung prüfen mit Mushi Musum, unseren bekannten Korrelationen, ob Lamso Namsum wichtig ist, um auch eine erfolgreiche tantrische Praxis zu haben. Wenn wir als erstes prüfen, trifft dieser Aussage zu, brauche ich Lamso Namsum, sprich die drei Pfade, Entsagung, Bodhicitta und korrekte Weltsicht, um eine erfolgreiche tantrische Praxis zu haben, ist es ganz klar ein Ja. Sprich, diese Beziehung trifft zu. Ohne die drei Pfade werde ich im Tantra nicht erfolgreich sein. Lamso Namsum ist die Basis für alles. Die zweite Beziehung ist, weder A noch B. Kann es einen Fall geben, wo weder A, sprich die drei Hauptpfade, noch B, sprich eine erfolgreiche tantrische Praxis vorhanden sind? Nein. Lamso Namsum ist die Basis für Tantra. Deswegen kann es diesen Fall nicht geben. Der dritte Fall, B und nicht A, kann es einen Fall geben, wo ich eine erfolgreiche tantrische Praxis habe, jedoch die drei Hauptpfade, sprich diese Erkenntnisse, von denen wir ja in der letzten Stunde gesprochen haben, nicht habe und auch nicht in meinem Handeln ausdrücke. Das trifft nicht zu. Die vierte Korrelation ist A und nicht B. Kann es einen Fall geben, wo Lam zu Namsum vorhanden ist, jedoch keine erfolgreiche tantrische Praxis? Ja, aber Lamsum Namsum wird mittellangfristig immer zu einer erfolgreichen tantrischen Praxis führen. Wenn ihr diese drei Pfade geht, werdet ihr früher oder später das Tantra treffen, was euch dann auf die Beschleunigungsspur auf der Autobahn zur Buddhaschaft bringt. Ja, und wenn wir da sind, wollen wir, oder wenn wir das anstreben, wollen wir doch auch eigentlich wissen, was so sich ein bisschen dahinter verbirgt. Die zwei Hauptursachen für die Buddhaschaft ist Tap und Sherab. Wenn er mir nachspricht, Tap. Das ist die Methode. Das heißt, die Methode für die Praxis, wie ich mir Verdienste aneigne. Es ist primär Bodhicitta. Darunter versteht man primär Bodhicitta, der Wunsch, anderen Menschen zu helfen, damit sie die Buddhaschaft erreichen. Und die Voraussetzung für Bodhicitta ist aber die Entsagung. Wenn ich keine Entsagung habe, habe ich kein Bodhicitta. Das haben wir letzte Stunde ja ausführlich besprochen. Deswegen ist bei Methode sowohl Entsagung als auch Bodhicitta, also sprich Bodhicitta, und indirekt ist damit auch die Entsagung dabei. Das zweite ist Sherab, wenn er mal nachspricht. Sherab. Das ist die Weisheit oder eben die korrekte Weltsicht. Dazu gehören die Gesetze des Karmas und eben die Leerheit, sprich die ultimative Realität der Dinge sehen. Und wir sehen, das sind genau die drei Hauptpfade, Lamso Namsum, die zur Buddhaschaft führen. Es gibt, ich hatte vorher gesagt, wir wollen ja auch wissen, was wir denn da so anstreben. Es gibt zwei Körper eines Buddhas. Das eine ist der Dharmakaya. Das ist der Dharma-Körper. Dharma sind jetzt auch wieder Sanskrit-Worte. Dharma hat sehr viele Bedeutungen. Die Bedeutung, die wir am besten kennen, ist eigentlich, dass mit Dharma die Lehren des Buddhas bezeichnet werden. Das ist so da eine der gängigsten Verwendungen des Wortes Dharma. Wir nehmen ja auch Zuflucht zum Dharma, sprich wir nehmen Zuflucht zur Lehre des Buddhas. Die zweite wichtige Bedeutung, in der es noch verwendet wird, ist für alle existierende Objekte. Dann gibt es noch 8 weitere, die uns aber im Moment nicht interessieren. Der Dharma-Körper ist die physische Form des Buddhas. Also auch wenn man die Buddhaschaft erreicht hat, besitzt man eine Art von physischer Form. Jetzt habe ich mich verhaut. Der Dharma ist der Geistkörper. Entschuldigung. Lehren, klar. Geistkörper. Und der besteht aus 2 Teilen. Ich erzähle euch die 2 Teile, die müsst ihr für die Hausaufgaben nicht wissen, aber ich finde es eigentlich ganz interessant. Also zum einen ist es der Geist des Buddhas. Der Geist des Buddhas sieht alles, nimmt alles wahr, zu allen Zeiten. Er nimmt gleichzeitig die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft wahr. Buddha wusste, dass wir heute hier sitzen und uns mit Dharmakaya beschäftigen. Und er hat, wie er die Worte gesprochen hat, auch schon gewusst, dass wir hier sitzen und sie so formuliert, dass wir sie verstehen. Und diese Vorstellung finde ich immens, die ist so weitreichend. Das heißt, der Geist des Körpers sieht alles, er weiß alles, er nimmt alle Objekte des Universums in allen 3 Zeiten wahr. Und interessanterweise sieht er auch von den Objekten beide Realitäten. Die ganz normale Realität, die wir hier so sehen, aber auch die ultimative Realität. Also dieser Geist ist wow. Der zweite Aspekt ist die Leerheit des Buddha-Geistes. Auch der Geist des Buddhas hat eine Leerheit. So wie auch unser Geist eine Leerheit besitzt, die wir als Buddha-Natur bezeichnen. Das ist aber nicht so ein kleiner Buddha, der in unserem Geist sitzt und den wir wie so eine Zwiebelschale freilegen, sondern ist die Leerheit unseres Geistes. Das ist die Möglichkeit, dass unser Geist, wenn wir die richtigen Taten tun, einmal der Geist eines Buddhas werden kann. Welche der vorher angesprochenen Ursachen für die Buddhaschaft verursacht jetzt den Dharmakaya, den Geistkörper? Und das, denke ich, ist relativ klar, es ist die Weisheit und die korrekte Weltsicht. Sherab. Der zweite Körper eines Buddhas ist der Rupakaya. Das ist jetzt der physische Körper, also der Formkörper. Es ist jetzt aber nicht physisch im Sinne von harter Materie, das kann man anfassen. Ein Mensch, der vielleicht in einer hübschen Version hier sitzen würde, vom Aussehen, sondern dieser physische Körper wird in den Schriften als regenbogenfarbener Lichtkörper bezeichnet. Der hat auch wieder 2 Anteile. Es ist zum einen der Wonnekörper, wie die Wonne schon sagt. Das ist der Körper des Buddhas, der in seinem Buddha-Paradies sitzt und die Wonne erfährt. Der zweite Anteil des physischen Körpers ist der Aussendungskörper. Ein Buddha hat Bodhicitta in Vollendung. Das heißt, er will allen Lebewesen helfen, damit sie die Buddhaschaft erreichen. Und das tut er dadurch, dass er Körper aussendet, in denen er uns lehren kann und hilft. Er kann jede Form annehmen. Er kann ein Stein werden, er kann ein Tisch werden, er kann ein Mensch werden. Und in all diesen Formen kann er uns helfen, die Lehren besser zu verstehen und der Buddhaschaft näher zu kommen. Deswegen muss man sich einfach oft fragen im täglichen Leben, ist es jetzt wirklich ein Buddha, der vor mir sitzt und der mir was lernen will? Es hilft auch beim sich nicht ärgern, diese Vorstellung. Was sind die Gründe für den Upakaya, den physischen Körper des Buddhas? Was wir vorher als Tap-Methode bezeichnet haben. Es ist Bodhicitta, dass wir den Wunsch haben, am Buddha zu werden, um anderen helfen zu können. Und damit indirekt eben auch die Entsagung, weil die Entsagung ja notwendig ist, um überhaupt Bodhicitta zu erlangen. Die Methode, ich möchte es nur einfach ansprechen, weil zum Teil unterschiedliche Worte verwendet werden. Zum einen wird Methode verwendet, zum einen wird auch Ansammlung von Verdiensten verwendet. Es ist einfach die Ansammlung, also das Tun der guten Taten. Was ist eine gute Tat? Eine gute Tat ist definiert als eine Tat, die mir ein gutes Ergebnis bringt. Hatten wir ja vorher bei Mushimu so ein bisschen definiert. Es gibt gute Taten, die mir im jetzigen Leben einfach gute Ergebnisse bringen. Ich bin von netten Menschen umgeben, mich ärgert niemand, ich bin vielleicht finanziell erfolgreich. Und es gibt die guten Taten, die mich der Butterschaft näher bringen. Die guten Taten, die ich mit dem Hintergrund von Entsagung, Bodhicitta und korrekter Weltsicht tue. Um eine gute Tat zu tun, brauche ich immer einen anderen Menschen. Wenn ich einem anderen Menschen etwas Gutes tue, ist es eine gute Tat. Ja, hoffentlich nimmt ihr an dieser Klasse teil, weil ihr diese zwei tollen Körper eines Buddhas haben wollt. Den wunderbaren Geist, der alles sieht, alles wahrnimmt, im kompletten Frieden ist, das finde ich auch eine sehr tolle Vorstellung, ein Geist, der komplett im Frieden ist, der keinen Ärger, keinen Hass kennt und den Körper, der in seinem Buddha-Paradies sitzt und die Wonne erfährt und ganz viele Körper aussenden kann, um anderen Menschen zu helfen. Und das ist auch der Grund, warum wir Lam Tsu Nam Tso, Entsagung, Bodhicitta und korrekte Weltsicht praktizieren. Also das Hauptaugenmerk liegt nicht auf intellektuell verstehen. Das ist vielleicht der erste Schritt. Und das ist auch das, was wir mit Logik prüfen. Aber das Wichtige ist dann, es umzusetzen und zu praktizieren. Es darf kein rein intellektuelles Verständnis bleiben. Es muss sich im täglichen Verhalten äußern. Nur so kann ich gute Taten tun. Ansonsten nur nachdenken alleine hilft nicht. Deswegen würde ich euch auch gerne als Hausaufgabe mal in die Runde fragen, wer weiß nicht, wie man das Buch führt. Falls ihr das nicht wisst, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben, dann würde ich eventuell eine Extraklasse einlegen, für wie man das Buch führt. Das Buch ist die Grundlage unserer Praxis, die uns dabei hilft, eben das, was wir gelernt haben, wirklich in die Praxis umzusetzen. Ich würde euch jetzt gern wirklich zusätzlich als Hausaufgabe geben, dass ihr täglich, für die, die das Buch führen, einfach zusätzlich, für die, die noch kein Buch führen, besorgt euch wirklich einfach ein kleines Notizbuch und schreibt am Ende des Tages bitte Folgendes auf. Was sind die drei Gedanken, die ihr heute hattet, die am nächsten der Haltung der Entsagung kommen? Entsagung ist, ihr habt dieses Leiden hier satt, ihr wollt hier raus. wenn er euch fragt, was für Gedanken könnten das sein? Wenn ich jetzt in Sagen im asketischen Sinne vielleicht verstehe, wäre es zum Beispiel, ich habe heute Mittag auf den Nachtisch verzichtet, weil mir klar war, der macht mich nicht wirklich glücklich, der macht mich nur voll und müde und mein Geist wird träge, ich kann nicht mehr wirklich das praktizieren. Oder ihr steht beim Einkaufen und guckt ein tolles T-Shirt oder eine Bluse an und denkt euch, ich glaube, ich brauche nicht das fünfte weiße T-Shirt, ich habe schon vier. Das macht mich nicht wirklich glücklich. Das wären jetzt einfach mal zwei Ideen von mir. Bei dieser Prüfung überlegt euch, was waren die drei Gedanken, die ihr heute hattet, die der Entsagung am nächsten kommen. Und schreibt aber auch die drei Gedanken auf, die so gar nicht der Entsagung entsprochen haben. Nur wenn wir wissen das, deswegen, wie gesagt, ist auch die Praxis des Buchs so ein wichtiger Teil unserer Praxis. Wir wissen, dass wenn wir nur täglich auf einer täglichen Basis unsere Praxis überprüfen, die Praxis wirklich durchführen und nur durch die Praxis kommen wir weiter. Wenn ihr euch nicht fragt, welche Gedanken habe ich in Bezug auf Entsagung, könnt ihr keine Entsagung entwickeln. Sonst habt ihr die Entsagung in der ersten Klasse intellektuell verstanden, aber sie ändert nichts in eurem Leben. Wenn ihr täglich diese drei Gedanken, die am nächsten der Entsagung sind, und die anderen drei, die am weitesten weg von der Entsagung sind, aufschreibt, nur dann habt ihr die Möglichkeit, eure Gedanken und euer Verhalten da, im Anschluss daran zu ändern. Das heißt, wie gesagt, mein Anliegen wäre wirklich, dass er, wenn er das Buch führt, das zusätzlich macht. Falls er noch kein Buch führt, kauft euch ein kleines Notizbuch und schreibt einfach am Abend das auf. Und die zweite praktische Hausaufgabe wäre, wenn euch wirklich in eurem Leben im Moment Dinge wirklich beschäftigen oder ihr hockt in der Arbeit und denkt, der will mich mit Argumenten überzeugen, das kann nicht sein. Macht Mushimu so, dekliniert die vier Beziehungen durch. Es ist gut für Zweifel und ich habe gemerkt, es ist wirklich gut. Ich habe das relativ oft, dass mich jemand versucht zu überzeugen, aber ich kann nicht den Finger drauflegen, was gerade nicht stimmt. Und wenn ich die vier Beziehungen im Kopf durchdekliniere, dann ist mir plötzlich klar, was an der Argumentation nicht richtig ist. Und so ist es ja auch mit sich selber. Man versucht sich ja selber auch zu überzeugen von bestimmten Dingen, wenn man im Zweifel über irgendwas ist. Dekliniert Maschinen so durch. Ja, das war jetzt schon der Inhalt der Klasse. Ich gebe euch noch ein bisschen Hinweise für die Hausaufgaben. Ihr solltet wissen, was führt zur Butterschaft und was führt nicht zur Butterschaft. Was heißt das große Siegel in Sanskrit? Die Beziehungen zwischen dem Mahamudra und den drei Hauptphasen, wie bauen die aufeinander auf? Was sind die Ursachen für Buddhaschaft? Was sind die Körper eines Buddhas, also wirklich nur die beiden, Dharmakaya und Rupakaya? Was sind die Ursachen für den Körper? Dann haben wir noch was Interessantes. Es gibt natürlich auch Hindernisse auf dem Weg zur Buddhaschaft. Die Hindernisse auf dem Weg zur Buddhaschaft sind zum einen Unwissenheit, oder anders formuliert, Hindernisse, die Allwissenheit verhindern. Allwissenheit ist ein sehr, sehr weiter Begriff. Aber es heißt primär, ja, wir müssen uns intellektuell mit den Lehren beschäftigen. Wir müssen uns Wissen aneignen. Wir müssen uns auch im täglichen Leben Wissen aneignen. Weil, wenn ich weiß, wie man ein Fahrrad repariert, kann ich einem Menschen helfen, der jemand braucht, der ihm das Fahrrad repariert. Das ist Bodhicitta. Ich helfe anderen Menschen mit guten Taten. Und dafür muss ich mir vielleicht einfach, also wie gesagt, Buddhisten sind eigentlich immer am Lernen, egal ob es jetzt um buddhistische Philosophie geht oder ob es um Wissen in ganz praktischen Sinne geht. Wissbegierig, neugierig sein. Und das zweite Hindernis ist die Befreiung von den Geistesgiften. Wir müssen daran arbeiten, dass wir unsere negativen Geisteszustände, Ärger, Hass und so weiter, hinter uns lassen. Und nur wenn wir diese Hindernisse beseitigen, können wir auch eben diesen Zustand der Allwissenheit annehmen und Buddha werden. Und hier ist auch ganz wichtig die Abgrenzung, ein Buddha ist allwissend, aber nicht allmächtig. Der christliche Gott ist allwissend und allmächtig. Buddha ist allwissend, aber nicht allmächtig. Deswegen kann er uns lehren, wie wir den Pfad zur Buddhaschaft bestreiten. Er hat es selber getan, deswegen hat er es uns gelehrt und gezeigt, wie es geht. Er ist aber nicht allmächtig, weil sonst wären wir schon Buddha, sonst hätte er einfach Buddhas aus uns gemacht und wir würden in unserem Buddha-Paradies sitzen. Aber die Arbeit müssen wir selber tun. Okay, die restlichen Fragen ergeben sich aus der Lektüre, die eine sehr schöne Lektüre ist. Habt ihr jetzt Fragen?
Gute Fragen, Tieren gegenüber führt nicht so.
Doch, es ist ein Lebewesen. Ich habe vorher Menschen gesagt, danke, ja, gute Taten gegenüber Lebewesen, ja. Mhm.
Ich habe eine Frage.
Ja, Christa?
Weil du hast ja eben gesagt, es bringt nur was, wenn ich die guten Taten auch mit der korrekten Sicht in Verbindung bringe.
Es bringt nur, wenn du die guten Taten mit der korrekten Weltsicht tust, werden sie dich zur Bruderschaft führen. Ansonsten wirst du ja, du wirst positive, also dein Leben als Mensch wird sich verbessern, aber du wirst nicht der Bruderschaft näher kommen.
Was muss ich tun, um diese korrekte Weltsicht in das Leben besser zu bekommen?
Die korrekte Weltsicht heißt zwei Dinge. Primär die Gesetze des Karmas verstehen. Was ist die Ursache, was ist die Wirkung? Alles wird, meine komplette Welt ist durch Karma erzeugt. Die Welt, die ich heute erfahre, habe ich durch meine vergangenen Taten erzeugt. Wenn ich heute anfange, gute Taten zu tun, wird sich meine Welt verbessern. Und dazu gehören die Gesetze des Karmas, die vier Four Flowers und so weiter. Also die 4x4, die wir so im DCI lernen. Das, die Gesetze des Karmas im Detail gibt es im ACI-Kurs 5.
Okay.
Der zweite Aspekt mit korrekter Weltsicht ist die Leerheit. Die ich vorher jetzt schon indirekt angesprochen habe, ist das Wissen, dass kein Ding aus sich heraus selbst existiert und mich glücklich machen kann. Alles ist leer. Meine karmische Projektion entscheidet, ob ich dieses Ding, diese Situation als positiv oder als negativ empfinde, in Abhängigkeit von den Taten, die ich in der Vergangenheit getan habe. Deswegen zwei Seiten einer Medaille. Weitere Fragen?
Die Petra hat eine Frage geschrieben. Bitte ein konkretes Beispiel für Beziehungen herstellen, wenn ich im Zweifel bin.
Das konkrete Beispiel ist auch in der Hausaufgabe im Endeffekt aufgeführt. und in Worten formuliert. Zum Beispiel brauche ich Lam Tsum Nam Tsum, um Tantra erfolgreich praktizieren zu können. Das ist ja eine Frage. Oder ich weiß nicht, ob du jetzt mir ein Beispiel geben magst, Petra, oder ob ich mir eins überlege. Okay.
Ich sage. Hat's wieder gelöscht. Zum Beispiel brauche ich eine neue Bluse, um professionell zu sein.
Okay. Neue Bluse, professionell sein. Professionell sein ist A, neue Bluse ist B. Dann deklinieren wir es jetzt durch. Bin ich professionell, wenn ich keine neue Bluse habe?
Ja.
Ja, ein eindeutiges Nicken. Wenn ich eine neue Bluse habe, bin ich dann nicht professionell? Wenn ich eine neue Bluse habe, bin ich dann nicht professionell? Nein. Wenn ich eine neue Bluse habe, bin ich dann professionell?
Auch.
Auch. Es widerspricht sich ja nicht. Also die neue Bluse würde ja jetzt meiner Professionalität keinen, dann wäre ich ja nicht mehr nicht professionell. Ja. Wenn ich keine neue Bluse habe, bin ich dann nicht professionell. Wenn ich nicht. Ah, wir hatten keine neue Bluse, dann müssen wir eine zweite Verneinung. Wenn ich nicht keine neue Bluse habe, bin ich dann nicht professionell. Wenn ich eine Bluse habe. Das haben wir uns mit dem Kein selber reingelegt. Das muss ich schnell aufschreiben. Sonst kann ich es jetzt auch nicht beantworten. Moment, wir fangen nochmal von vorne an. Bin ich professionell, wenn ich... Nee, Bluse ist B, neue Bluse ist B und professionell ist A. Also, bin ich professionell, wenn ich keine neue Bluse habe? Ja. Bin ich nicht professionell, nicht A, wenn ich eine neue Bluse habe? Da hatte ich vorher, glaube ich, das kein. Bin ich nicht professionell, wenn ich eine neue Bluse habe, bin ich dann nicht professionell? Nein. Bin ich professionell, wenn ich eine neue Bluse habe?
Ja.
Ja. Bin ich nicht professionell, wenn ich keine neue Bluse habe? Bin ich? Nein. Hat es jetzt deine Zweifel vielleicht, deinen Zweifeln weitergeholfen?
Was sagt mir das jetzt?
So, also, ich würde sagen, und das fand ich hochinteressant, weil ihr alle super genickt haben, du bist auch professionell, wenn du keine neue Bluse hast. Da war hier im Raum ein Nicken. Du brauchst die Bluse nicht, um professionell zu sein. Das ist das Ergebnis.
Okay.
Es widerspricht dem aber auch nicht. Also wenn du dir eine neue Bluse kaufst, bist du trotzdem professionell. Ist echt schwierig mit der Formulierung.
Aber ich muss nicht professionell sein, wenn ich eine neue Bluse habe.
Ja.
Der Punkt, der fehlt mir noch. Eigentlich, oder? Weil
nochmal, wie formulierst du es nochmal, Andreas?
Ich muss nicht professionell sein, wenn ich eine neue Bluse habe.
Wenn ich vorher nicht professionell war. Wir haben jetzt estimiert, und ich kenne die Petra, was sie professionell ist.
Das glaube ich nicht. Aber die neue Bluse macht mich nicht professionell.
Wenn ich nicht professionell bin, macht mich die neue Bluse nicht professioneller. Ja, man denkt genauer drüber nach. Ich sehe mal schon, wir haben jetzt neue Aspekte. Petra, war das dein Ansatz? Zu fragen, ob dich eine neue Bluse professionell macht, wenn du es vorher nicht warst. Oho, jetzt wird's.
Peter schreibt noch. Willst du mal das Mikro anmachen, Peter?
Hallo, Brigitte?
Ja, hallo, Petra.
So weit ist mir dann natürlich total klar, dass wenn ich nicht professionell bin, mich eine neue Bluse nicht professionell macht. Das ist klar.
Ja.
Aber sozusagen, das wird keiner nach außen. Das hat er gemeint. Sozusagen, kann eine neue Bluse dabei unterstützen, dass ich nach außen professionell wirke? Das war eigentlich die Frage.
Also unter der Annahme, dass du nicht im löchrigen T-Shirt rumläufst. Also das musst du jetzt wirklich, also du müsstest jetzt, glaube ich, also was jetzt klar geworden ist, ich fand auch den Hinweis vom Andreas eben gut. Wie gesagt, ich hatte jetzt schon indirekt angenommen bei der Formulierung, dass der Zustand der Professionalität vorhanden ist, was aber ursprünglich in der Frage auch nicht drin war von dir. Also es führt uns wirklich dazu, genauer nachzudenken.
Ach, das ist ja. Mhm.
Und deine Frage ist, also wie gesagt, um noch professioneller zu wirken, puh, da muss man jetzt auch deinen Job kennen.
Richtig, ja. Mhm.
Ja, eigentlich der vierte Fall, oder? Es ist A und nicht B. Eine Arbeit.
Weder A noch B. Genau. Ja. Versuch die Frage für dich wirklich nochmal genauer zu spezifizieren und geh nochmal durch.
Das werde ich machen, ja.
Ja. Lass mich das Ergebnis wissen, bitte. Okay. Gibt es noch eine Frage?
Ich hätte noch eine.
Das ist Eva. Ja, Eva, bitte.
Gibt es nochmal sehr basic Frage. Gibt es eine logische Erklärung, warum Entsagung die Grundlage für Bodhicitta ist?
Ja. Nur wenn du Entsagung hast. Wir haben Entsagung definiert als, um es in Englisch auszudrücken, fed up with this life. Du hast dieses Leben satt. Du willst raus aus dem Leben. Das ist die Grundlage, um überhaupt Bodhicitta entwickeln zu können. Bodhicitta ist die Definition, der Wunsch nach Buddhaschaft, um anderen Lebewesen helfen zu können, dieselbige zu erreichen. Nur wenn du raus bist aus diesem Leben, kannst du den Wunsch nach Buddhaschaft entwickeln. Wenn es dir in diesem Leben gut geht, wenn du das Gefühl hast, das ist doch alles wunderbar, ich genieße dieses Leben und jetzt im Sinne der Wiedergeburt, ich werde auch die nächsten 100 Leben vielleicht hier verbringen und ich bin damit zufrieden, dann hast du ja keinen Grund, also dann siehst du dein Leben nicht als Leiden. Dann willst du ja nicht dieses Leiden verlassen.
Ja, danke dir.
Nur wenn du dieses Bedürfnis hast, wir haben ja auch gesagt, also der Weg ist ja auch kein einfacher, du musst ja auch viel tun dafür. Und wenn du diesen Wunsch nicht hast, hier rauszukommen, dann glaube ich, bringst du nicht den Aufwand, den es bedarf, um hier rauszukommen. Okay?
Jupp, danke dir.
Gerne. Ja, Andreas?
Aber wir kommen noch zu dem Punkt, dass man ja trotzdem Dinge genießen kann. Oder
ja, ja. Auch der Wunsch, genau, auch der Wunsch nach, soll ich die Frage wiederholen? Hört ihr das gut, wenn der Andreas was fragt? Ich wiederhole sie mal. Andreas hat gefragt, aber wir kommen schon noch zu dem Punkt, dass Genießen an sich ja nichts Schlechtes ist. Und das ist auch eine gute und eine berechtigte Frage. Zum Beispiel ist ja auch der Wunsch nach Buddhaschaft, ist ja ein Wunsch, ist ein Verlangen. Wie unterscheidet sich jetzt im Sinne das Verlangen nach Buddhaschaft von dem Verlangen nach einem Ingwer-Schoko-Eis beim Ballerbene. Ja, was ist der Unterschied? Die Verlangen nach Buddhaschaft ist ein gutes Verlangen, weil es dich aus diesem Leiden rausbringt. Das Verlangen nach dem Eis ist jetzt ein schlechtes Verlangen. Wenn du so ein starkes Verlangen nach dem Eis hast, dass du jetzt zum Beispiel vielleicht eine Verabredung mit deiner Familie nicht einhältst, ist es schon ein schlechtes Verlangen. Du tust praktisch schon was Schlechtes, um dieses Verlangen nach dem Schoko-Ingwer-Eis zu befriedigen. Das, genau, danach gieren. Aber die Ursprungsfrage war ja, darfst du Schoko-Ingwer-Eis genießen? Ja, natürlich darfst du Schoko-Ingwer-Eis genießen und du sollst es auch genießen und es ist auch deine Buddhistenpflicht, es zu genießen. Aber du musst einfach es genießen, ohne dieses Verlangen und Gier zu entwickeln. Es ist jetzt Schoko-Ingwer-Eis da und es ist wunderbar und ich genieße es. Aber auch mit einem kleinen Wissen im Hinterkopf, eine zweite Portion macht mich nicht glücklich. Das Schoko-Ingwer-Eis aus sich heraus hat keine Substanz in sich, die dich glücklich macht. Du hast dieses Schoko-Ingwer-Eis erschaffen, weil du früher anscheinend wunderbar gekocht hast für irgendjemanden. Deswegen produziert dein Karma jetzt dieses Schoko-Ingwer-Eis mit dem wunderbaren Geschmack. Derjenige in der Schlange hinter dir, der vielleicht nicht so oft für andere Menschen kocht, der sagt das Ingwer. Also ich verstehe das nicht, wie die so viel Ingwer neigen können. Das schmeckt doch überhaupt nicht. Der hat ein anderes karmisches Ergebnis. Der Unterschied ist, genießen im Hier und Jetzt ist wunderbar, ist okay. Wie gesagt, ist sogar Buddhistenpflicht. Aber das Gier eben, und da können wir uns selber super belügen, ich kann das wunderbar in diesem Verlangen nach etwas, wie man dann wirklich auch seine Ethik und seine Moral wiegt. Und wie gesagt, diese kleinen Dinge, die man tut, um das zu kriegen, die keine guten Taten mehr sind. Also ich rede jetzt noch gar nicht von schlechten Taten, also du klaust jetzt Geld, um dir ein Schoko-Ingwer-Eis zu kaufen. Okay? Mhm. Noch eine Frage? Okay, dann schließen wir die Klasse.